ich rede gerade über Software Verification. Weil ich ja so schlecht in Deutsch bin und gerade beim Schreiben so schlecht in Deutsch bin, habe ich die Folie alles auf Englisch gemacht, weil ihr versteht ja alle eher Englisch. Ich habe so ein bisschen so ein, naja, PowerPoint-Karaoke würde ich es nicht nennen, aber ich habe halt so ein bisschen Halb-Improv-Stil, weil ich halt irgendwie vor 2 Wochen festgestellt habe, oh ja, ich wollte einen Vortrag geben und ich habe ja das Wissen irgendwie in eine Übung gebracht bei mir und ich habe es im Kopf, aber ich habe es halt nicht ausführlich vorbereitet. Deswegen habe ich auch entsprechend Textfolien und dann Bilder im Browser dabei. Das ist nämlich eine der Arten, wo ich ziemlich viel Zeit sparen kann. Und ich werde jetzt mal ganz, ganz am Anfang anfangen, nämlich nicht bei Verifikation. Ups, das fängt schon gut an. Genau. Nicht bei Verifikation, sondern dann bei das Bauen von Software. Ich meine, wir machen ja irgendwas, das will ich zum ganz, ganz Ersten bringen. Software ist keine Wissenschaft. Ich bin ja Wissenschaftler oder ich behaupte ja, Wissenschaftler zu sein. Ich bin Doktorand, sagen wir es so mal. Software ist keine Wissenschaft. Ich bin kein Software-Engineer. Ich habe Vorlesungen gehabt, wie man Software-Engineering macht, aber ich bin kein Software-Engineering-Experte. Ich erzähle hier, was ich gelernt habe in meinem Studium und was ich da oben drin aus noch gemacht habe. Aber das ist nicht, dass ich irgendwie aussagekräftig bin, weil ich habe ja keinen Software-Job gehabt. Das heißt, wenn ihr richtig wissen wollt, wie das geht, dann muss ihr so einen Software-Engineer fragen. Aber was machen wir denn jetzt bei Software-Engineering? Naja, wir bauen Software, ich habe es schon mal gesagt. Wenn wir Software bauen, macht es vielleicht Sinn, dass wir uns überlegen, wie man was überhaupt was baut. Das heißt, man könnte ja vielleicht irgendwie so Wissen klauen von halt anderen Feldern, irgendwie, die auch was bauen. Was machen wir dann? Naja, das fängt schon gut an. Da sind wir. Genau, das ist in meinem Vortrag einwählen und das ist das Bild, das eigentlich dazugehört hätte. Nämlich, alles ist verifiziert, ja. Und da gibt es halt Leute, die sowas bauen und vielleicht auch ja, Leute, die sowas bauen. Und das sieht ja, naja, gut, auch das sieht ein bisschen komisch aus. Und das ist vielleicht, was man beim Softwarebauen auch mal gesehen hat. Aber trotzdem ist es ein Gebäude, das irgendwie zusammensteckt und funktioniert und nicht halt zusammenstürzt. Und das ist halt was Älteres als Software. Und vielleicht können wir da mal hergehen und da mal was Wissen zusammenklauen. Naja, was klauen wir dann? Ja, wir machen dann Architektur und dann geht man auf Wikipedia und das sucht man rum. Und da stellt man fest, es gibt halt 100.000 Subfelder von irgendwie Methodologien in Architektur und in Bauen von alles Mögliche an Sachen. Und was klaut man da von denen eigentlich? Weil ich habe ja gemeint, okay, wir machen das von der Architektur, weil die haben das schon richtig gemacht, weil es ist ja so tausenden Jahren alt, sowas. Naja, gut. Was wollen wir dann eigentlich klauen? Wir wollen eigentlich Methodologie klauen. Wir wollen wissen, wie wir jetzt Software von vorne bis Ende bauen. Naja, wie macht man denn Software Engineering? Naja, gut. Ich wollte erst noch zeigen, was ich auf meiner Suche gefunden habe. Das ist nämlich eine der Sachen, die ich noch nicht gehabt habe. Man hat irgendwann in meinem Studium mal behauptet, man hat sowas von Architektur und so weiter geklaut. Deswegen habe ich Google aufgemacht und gesagt, ha, ich suche doch jetzt mal, wo sie das alles herhaben. Da muss es bestimmt was geben. Habe dann irgendwie gesucht, habe dann naja, Resultate angeschaut und dann gibt es dann irgendwie so. Was denn? Ah ja, das ist Certificate, das kann man alles ignorieren. Das ist, weil Google sich ständig sein Zertifikat wechselt von anderen Herstellern und egal. Genau. Und das ist gerade das Problem, das ich zeigen wollte. Nämlich, ich habe hier ein paar Sachen angeklickt, wie ihr sehen könnt. Und da gibt es halt irgendwie Papers und man schaut sich das an und man denkt, ja, das ist doch ziemlich viel Software Engineering dabei. Dann wundert man sich und dann denkt man, ja, da muss es doch irgendwas geben. Und wenn man das ein bisschen weiter sucht, sieht man zum Beispiel das hier. Da gibt es halt so Paper, die halt so aussehen, das ist dann ein paar Seiten an irgendwie, ja, alles Text. Schaut man sich hier das an und dann denkt man, ja, das ist vielleicht was Richtiges und dann irgendwann kommt immer das Wort Software halbwegs drin. Denkt man, ja, was ist das für ein Scheiße, da muss es doch was geben. Und dann geht man noch weiter und dann findet man das hier. Zumindest habe ich den gefunden. Und die behauptet, ja, das gibt es Architektur und zwar, ah, das sieht ganz schön aus. Ja, NoScript ist das Beste. Ja, das Massachusetts Institute of Technology, das kennt man vielleicht, die machen ja so Engineering-Kram. Und insbesondere gibt es da diesen Paper, das ist, glaube ich, eine Dissertation oder eine Master-Thesis oder irgendwas in der Richtung, ist ein bisschen unklar. Und da gibt es dann halt so ganz schön alten Text, weil es ist halt älter als ich, dieses Dokument. Weil es ja hier, Mai 1989, ja, das ist bestimmt älter als ich. Na, schaut man die Table of Contents an, das sieht sehr, sehr gut aus eigentlich. Man denkt, ja, okay, da ist irgendwie so Methodologie beschrieben und man erwartet dann irgendwie schöne Bilder und so, und so wie man das halt aus der Software Engineering kennt, mit all diesen Grafiken. Aber ich glaube, diesen ganzen Ding, das enthält irgendwie 2 oder 3 Grafiken, da ist fast nichts drin. Und es ist auch sehr wenig, wovon man jetzt denkt, das sind konkrete Regeln, wo ich mich dran halten muss, wenn ich was baue. Das gibt es eigentlich nicht so viel. Vielleicht bin ich doof, vielleicht habe ich den falschen Sysselwörter verwendet. Einfach ist es aber nicht, sowas zu finden. Und dann kommen wir zu, was wir halt normalerweise in der Software Engineering machen. Wenn man ja so einen Kurs anhört, dann geht man hin und das erste Mal, was man vorgestellt kriegt, ist das hier. Nämlich das Wasserfallmodell. Ich glaube, jeder kennt das so ungefähr. Es ist halt so irgendwie Requirements-Analyse und dann macht man so einen Entwurf und das ist alles ganz schön, weil man dann festgestellt, was der Customer jetzt haben will, und dann macht man so ein Design, das ist alles ganz toll, und dann hat man ein Design gebaut und dann wird man es implementieren und dann macht man so Verifikationen drauf, los, das ist so ein ganz avanciert eigentlich. Eigentlich steht da normalerweise Tests oder sowas. Was macht man? Ja, man macht so ein bisschen Testing. Was ist dann Testing? Ja, keiner weiß. Und dann am Ende gibt es das Blöckchen Maintenance. Das ist nur ein der 5 Blöckchen, ja? Na, aber in der Praxis ist es doch anders. Zum ersten Mal, alles, was man mal in Wasserfall gemacht hat, stellt man meistens fest, die Requirements habe ich schon wieder geändert. Das ist das größte Problem in das Wasserfallmodell. Deswegen machen wir in der Praxis was anderes. Das sieht nämlich zum Beispiel so aus. Die vielleicht ein bisschen ältere Leute von euch, die kennen das Extreme Programming Hype von ganz früher noch vielleicht noch. Das Grundidee da war, dass mit dem Wasserfallmodell ist das alles scheiße, es funktioniert nicht, wir sollten es mal umändern. Und da hat man sich Upstream Programming überlegt. Das ist ganz toll, man kann ja das Wikipedia-Artikel ganz lesen, aber wenn man hier schon steht, dann sagt man eigentlich, ja, das ist eigentlich das Gegenteil. Man codet ja einfach los in Gruppen von 2 und das hat ja Vorteile, aber insbesondere steht hier denn, es gibt keine Dokumenten. Und es gibt kein Design Specification, das heißt, es wird ziemlich schwierig am Ende festzustellen, ob es jetzt richtig funktioniert oder nicht. Das ist ein der Probleme. Ein bisschen besseres Modell, das nennt sich das Scrum-Modell, das habe ich damals in so einem Software-Projekt verwendet in meinem Bachelor mit einer Gruppe von 6, und das funktioniert mehr oder weniger okay. Man hat irgendwie ein größeres Design, das man dann ganz am Anfang gemacht hat, das teilt man in größeren Gruppen auf und dann nimmt man das her und man sagt, jetzt habe ich für 2 bis 4 Wochen habe ich so ein Schedule gebaut und das werden wir jetzt alles implementieren. Das ist so ein Cycle von 2 Wochen und danach sagt man, ja, wir haben jeden Tag einen kurzen Treffen, 5 Minuten, wir diskutieren darüber, was haben wir jetzt kaputt gemacht oder was haben wir jetzt für Probleme in unserem Team gefunden, und schreiben das halt zurück. Naja, gut. Dann haben wir am Ende irgendwie so ein Package und einen nächsten Schritt und so weiter. Ja, okay, da gibt es halt noch fancier Grafiken. Wie man schon sieht, es gibt halt immer so von diesen fluffy Bilder, was vielleicht ja eigentlich zu inhaltlich nicht so ganz treu ist. Wir sind ja hier in Software Engineering. Es sind halt Leute, die versuchen, Geld zu machen mit Software. Das heißt, man muss sich auch irgendwie mit dem Manager unterhalten können und deswegen gibt es halt sowas. Ob das jetzt toll ist, weiß ich auch nicht. Gut, da haben wir das gesehen. Jetzt haben wir Software gebaut, irgendwie, in irgendwelcher Art und Weise, oder der Wasserfallmodell oder sonst was. Und da gibt es Software und jetzt haben wir das Problem gelöst, ja, alles fertig. Software gibt's, die haben wir verkauft, wir haben ganz viel Geld bekommen und jetzt sind wir zufrieden. Aber ja, leider geht die Welt eigentlich nicht. Vielleicht haben wir sogar so ein System, wo wir irgendwie neue Requirements einbauen können. Wir können halt neue Features reintun, das ist ganz toll. Aber eigentlich, wenn man sich so ein Software-Lifetime anschaut, das heißt, man hat irgendwie Software entwickelt und jetzt muss man feststellen, was man eigentlich so macht mit dem Software nachher. Und dann googelt man ein bisschen nach und dann sagt man so Kosten von Development und des Maintenance. Wir erinnern uns an das Wasserfallmodell, da gibt es ganz am Ende gibt es ein Blöckchen Maintenance. Naja, Maintenance, was kann das schon sein? Ja, sucht man ein bisschen weiter, findet man sowas. Es gibt natürlich an viele, viele Stellen, aber hier habe ich ein schönes Beispiel von so einem ganz scheißen Pie-Chart. Man soll niemals Pie-Charts verwenden. Bitte, bitte mach es nicht. Aber hier gibt es ja einen Pie-Chart und das ist halt beeindruckend für so Managers, weil da steht dann 67% von Software-Development-Kosten ist Maintenance. Was ist denn Maintenance? Naja, gut, können wir uns mal anschauen. Was ist denn Maintenance? Naja, Maintenance ist vielleicht das Developen von neuen Features. Das Upgraden von Systemen, vielleicht ist mal ein Operating System Upgrade, ein API ändert sich, ich muss mein Programm updaten und so weiter und so fort. Ja, gut, aber eigentlich ist es ganz, ganz größten Teil für die Leute, die sich mal Projekten angeschaut haben, sind immer Bugs fixen. Zum Teil natürlich auch neue Features, aber Bug fixen ist das Ding, das eigentlich die größte Kosten sind für so Software. Das ist denn so Bugs. Ja, Bugs. Wie findet man denn Bugs? Naja, Bugs sind immer das Problem. Wie gehen wir damit Bugs um? Wir erinnern uns vielleicht, die Zwergen von South Park, die haben immer so einen Dreischrittenplan gehabt. Die wollten was sammeln und dann gab es irgendwie Fragezeichen und da gab es Profit. Naja, Profit. Okay, na, Profit ist einfach, ne? Wir haben sogar die Schritte schon ausgeführt. Das sollte ja ganz einfach sein. Ja, Geld machen ist einfach. Ich meine, die Leute geben dir Geld und du hast Geld gemacht. Problem gelöst. Bugfixen ist eigentlich auch relativ einfach. Man setzt sich dran, man hat irgendwie einen Bug-Report und man weiß jetzt, da gibt es einen Fehler. Und es dauert vielleicht ganz, ganz lang. Aber dann hat man so einen Fehler reproduziert und wenn man das hin hat, dann kann man es halt coden, implementieren und dann sind wir zufrieden. Ne? Aber das größte Problem ist überhaupt das Finden von Bugs. Wie findet man denn Bugs? Ja, mit Testing ist dann das Antwort. Das Standardantwort. Ja, was ist denn Testing? Naja, wir können natürlich schauen, ob das Ding kompiliert. Das ist Schritt 1. Das ist irgendwie so Pre-Alpha-mäßig. Ich haue es durch meinen Compiler und meistens funktioniert das denn. Und wenn es kompiliert, dann ist es schon, was ich erwartet habe. Ja? Das machen wir meistens auch, wenn man so irgendwie Projekt Euler-Aufgaben macht oder so Programmierübungen. Und dann schaut man sich das an und sagt, es kompiliert, das soll es so richtig sein. Und im Englischen gibt es dann der Spruch, so viel, it compiles, ship it. Ja, alles was kompiliert, kann man verkaufen, weil es läuft ja. Und man kann ja vielleicht, wenn man ganz schlau ist, kann man doch erstmal schauen und mal durchlaufen lassen, ob das da jetzt tut, was es tun soll. Ja, was es denn tut, was es tun soll, das ist ja nicht so einfach. Man kann es zum Beispiel herstellen mit so Unit-Tests. Das ist, ich weiß eigentlich nicht, wie neu das Idee genau ist. Unitests, das ist ganz einfach. Das Idee ist, ich habe meinen ganz großen Programm und das teile ich irgendwie in kleinen Stückchen auf. Und für jeden Stückchen habe ich einen Test oder eine Gruppe von Tests. Und jedes Mal, dass ich irgendwie Code geschrieben habe und das durchkompiliert habe und das auf dem Repository committed habe, dann läuft halt so einen ganzen Haufen Tests durch. Und wenn so ein Test nicht funktioniert, dann sagt er, ich verweigere dir den Commit und bitte fix erst den Bug mal. Naja, gut. Das funktioniert so bis zu einem Schritt und irgendwann kann man dann bei diesen Public Betas, das ist heutzutage so ziemlich populär mit allen Spielen und so weiter, weil den Testaufwand ist einfach zu groß und deswegen gibt man einfach das Spiel für halt einen Monat oder zwei, gibt es halt kostenlos aus und jeder, der irgendwie Bugs reportet, der kriegt halt, weiß ich was, soll sie kriegen. Aber das ist ein Vorteil. Aber es ist so ein Weg. Und da hat immer noch das Problem, dass es festläuft. Deswegen gibt es halt das, was man dann Static Verification nennen könnte. Was macht man denn bei Static Verification? Naja, das Grundidee ist eigentlich, was ich gerade erzählt habe. Schauen, ob es tut, was es tun soll. Naja, und wie macht man das denn? Naja, vielleicht mit Typing. Ich meine, man kennt ja den Compiler und der Compiler macht schon ziemlich viel. Gerade wenn man irgendwie mal Java programmiert hat oder so. Dann weiß man ja, die Compiler, die macht halt irgendwie ziemlich viel Type-Checking und der macht sogar ziemlich viel Magic. Ich habe vor zwei Wochen oder naja, für einen Monat eigentlich, habe mal angefangen, C++ zu lernen und habe eigentlich festgestellt, in C++ 11 gibt es auch sehr viel von diesen Sachen schon drin. Es gibt sehr viel Magic und er versucht halt möglichst viel rauszuholen, was es an Typing gibt. Aber Typing ist ja nur prüfen, ob die Typen konsistent sind. Das heißt noch nicht, dass es tun, was es tun sollte. Haskell ist es ja noch stärker. In Haskell habe ich ja weniger Code und ich habe irgendwie ein viel strikteres Typensystem noch. Und in der anderen Ecke gibt es ein Python oder so, wo es halt gar kein Type-Checking gibt. Und Viele von euch haben vielleicht auch mal JavaScript verwendet. JavaScript hat so ein ähnliches Problem. Mit dazu noch, dass wenn es mal einen Syntaxfehler gibt, dass es auch manchmal versucht, das zu korrigieren von selber auch. Und ja, gut, da habe ich auch interessante Erfahrungen gemacht in die letzten 2 Wochen, so ungefähr. Naja, man kann es auch noch komplexer machen, so irgendwie Prüfungen. Und das machen wir dann meistens so mit Prozesslogik. Das ist so ein eher so Theoinformatik-Konzept, das, ich weiß nicht, wie viel von euch kennt das schon, hat das mal gehört, das Konzept Prozesslogiken. Ich sehe eine Hand, okay. Dann gehe ich mal weiter und dann sage ich, ich werde jetzt erstmal so ein bisschen Theorie erklären. Und da gibt es halt diesen OR-Logic, was halt ein relativ lustiger Name ist vielleicht. Und das sieht ja so aus. Und naja, wie macht man das denn? Man hat ja so Regeln, die stehen zum Beispiel hier. Ich kann das mal an einem Beispiel zeigen, glaube ich. Das versuchen wir mal ganz ad hoc so ein Beispiel auszudenken. Vielleicht nicht so ganz. Das macht es ja lustig, aber dann macht es ja falsch. Und wenn ich es falsch gemacht habe, kann ich es dann auch richtig machen. Wikipedia hat es ja richtig. Gut, wir haben zum Beispiel ein Programm. Vielleicht sollte man dann auch noch ein Argument geben. Sowas, ja. Ist eigentlich ein ganz einfaches Programm. Wir sagen halt, ja, x plus ist 5. Ah ja, ich habe schon wieder Syntax aber gemacht, sehe ich ganz gerade. Könnt ihr es überhaupt lesen, was da steht? Doch, okay. Ich hätte eigentlich behauptet, das kann man gar nicht lesen. Aber das ist egal. Okay, was macht jetzt OR-Logic? Naja, ganz einfach eigentlich, schaut sich diese Funktion an und sagt, hey, okay, da ist x plus 5 und dann macht er return x. Naja, dann habe ich irgendwie die Semantik von dem Plus definiert und dann kann ich irgendwie sagen, davor habe ich eine Condition. Naja, das sage ich eigentlich falsch, weil wenn ich halt von diesen Seiten rangehe, dann muss ich das ganze Programm ausführen. Und das ist eigentlich wie Testing, ne? Aber wenn ich zum Beispiel hier sage, ganz am Ende, ich weiß, was ich erwarte hier von diesem Funktion, ist, dass nachher den Input 5 höher, der Return Value 5 höher ist als der Output. Das heißt, eigentlich kann ich besser so eine Regel erstellen und sagen, hey, zum Beispiel irgendwas so, ich weiß ja nicht, was genau der Syntax ist, aber es sieht ungefähr so aus. Sage ich ja den Result, das ist dann irgendwie ein Keyword und ich sage, da muss gleich sein, das ist x plus 5. Das ist eigentlich ganz offensichtlich. Ne? Und dann haben wir hier irgendwie den Code. Das werde ich jetzt nicht nochmal ganz neu wiederholen. Und dann habe ich hier noch irgendwie, was ist das denn? True vielleicht, ne? Ja, kann man nicht lesen. Was ist jetzt die Idee von diesem OR-Logic Notation? Ich habe hier, das heißt Post-Condition. Das ist, was geht nachher. Und das hier ist Pre-Condition, das ist, was vorher geht. Naja, ist eigentlich ganz einfach. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist irgendwie eine Regel definieren, dass das und das hier bindet, sodass, wenn ich das rückgehend über alle Code mache, dass ich dann weiß, dass wenn das hier geht, dann geht das hier auch. Das ist das Grundprinzip von diesem OR-Logic. Ich habe hier irgendwie einen Zeile Code und ich werte eben aus, was hier nachgeht. Das geht nur dann, wenn die Precondition geht. Und jetzt würde ich mal auf Wikipedia zeigen, wo es wahrscheinlich besser erklärt ist. Ja. Da gibt es nämlich dann auch so ein Beispiel. Was machen wir dann? Das schöne Beispiel. Vielleicht machen wir das If-Statement. Das If-Statement ist ein relativ schönes Beispiel. Oder vielleicht machen wir den Condition Rule. Das ist noch besser. Condition Rule steht da unten und machen wir nachher. Ich habe hier zum Beispiel, das muss ich größer machen, oder? Ja. Wirklich? Ja, mach es doch ein bisschen größer so. Kann ich nämlich einfacher darauf zeigen. Ich habe hier eine ganz einfache Regel. Und was bedeutet das, das hier, was hier steht? Naja, das, was hier oben steht, heißt, ich habe ein Statement S, nämlich so ein Zeiler Code. Und davor geht dem Precondition P und dem Postcondition Q. Wenn ich das gegeben habe und ich habe auch noch irgendwas für, wo Q gilt und danach, nach das T ausgeführt wird, geht R. Dann kann ich ganz einfach sagen, dass ich, wenn ich erst S nehme und dann T nehme, dann wird R gelten, wenn die davor Q gegeben wenn davor P gegeben hat. Ist eigentlich ganz offensichtlich, oder? Ich habe ja P gilt und da führe ich was aus, dann geht Q. Und da führe ich noch was aus und dann geht R. Und bevor dass ich noch was ausführe, dann geht auch Q. Der muss dann gehen. Ja, dann kann ich das natürlich zusammennehmen, weil Q sind ja die gleichen. Das heißt, wenn ich dann erst S ausführe und dann T ausführe, dann ist offensichtlich, dass das erste und das letzte zusammengehören. Ein bisschen komplizierter kann ich das so machen, nämlich, werde ich das jetzt alles erklären? Naja, gut, warum nicht? Ich habe ein F-Statement, da geht eine, wenn wir erstmal unten schauen, was ich am Ende sicherstellen will, ist, dass mein If-Statement immer gültig ist. Und was möchte ich dann sagen? Naja, ich möchte sagen, dass Q immer gilt nach meinem If-Statement. Was muss dafür sicher sein? Naja, schauen wir erst das If-Statement mal in Detail an. Es gibt ein Boolean B, das ist irgendwie ein Wert, dass es der True oder False ist. Was es ist, weiß ich nicht, ist mir eigentlich auch egal. Ich habe ein Statement S und ein Statement T. Und es ist, einen von der zwei wird ausgeführt. Und egal welcher ausgeführt wird, Q muss gelten. Und davor muss P gelten. Na, dann kann ich eine Aussage treffen. Nämlich folgendes. Q gilt, nachdem S gilt. Nachdem S ausgeführt wird. Und wann wird S ausgeführt? Naja, S wird ausgeführt, wenn B true ist. Ja? Diesen Boolean, ist uns egal, was es ist. Aber es wird ausgeführt, nachdem B true ist. Und P muss gelten. Naja, warum? Naja, P hat davor gegolten. Und dann gibt es hier noch die andere Regel, die ist eigentlich genauso offensichtlich, nämlich wenn B false ist, dann wird das da rechts ausgeführt, denn T. Deswegen ist es ja offensichtlich, dass nicht B wahr sein muss, weil sonst wurde ja S ausgeführt und nicht T. Was kann man jetzt damit machen, ist natürlich eure Frage. Weil das sieht ja alles ganz komisch aus. Naja, man kann damit rückgängig über die Code laufen. Und wenn man dann gegeben einen Postcondition hat, dann kann man danach sagen, okay, ich prüfe halt, ob diese Precondition, die ich ganz am Anfang von meiner Code auch angebe, das heißt, für so eine Funktion gebe ich eine Pre- und eine Postcondition an. Die Precondition ist vielleicht true, dann habe ich halt immer wahr. Und ich habe eine Postcondition. Das Einzige, was ich jetzt prüfen muss, ist, geht meine Postcondition dann, wenn meine Precondition wahr ist. Das heißt, ich gehe her, ich nehme meine Funktion, ich fange ganz am Ende an und sage, okay, meine Postcondition geht, gehe ich von aus. Und jetzt nehme ich jeden Zeiler Code und sage, okay, welche Precondition muss jetzt gelten, damit meine Postcondition wahr ist? Und das kann ich mit diesen ganzen Regeln machen. Besser noch, das kann ich ganz automatisch machen. Das muss ich nämlich nicht selber machen. Das Tolle an diesen Regeln ist nämlich, dass die relativ gut zu automatisieren sind. Und dann kann ich ja von selber durchlaufen. Naja, okay. Dann sagen die Schlaueren unter euch vielleicht, oder die sich so mal auch mit das Thema auseinandergesetzt haben, was ist denn mit dem Typ Turing? Ich meine, wir kennen ja den Herrn Turing. Alan Turing, und der hat gemeint, ja, es gibt so einen Beweis, dass man wegen Berechenbarkeit und das Hardingproblem, das kennt ja jeder, und es ist das Problem, dass man niemals feststellen kann, ob ein Programm zu Ende kommt, ja oder nein, gegeben einer sogenannten Turing-Maschine. Jetzt kann ich natürlich verraten, das ganze System ist analysierter Code, und zwar beliebige Code. Und wir kennen ja Programmiersprachen, die sind meistens Turing-complete. Dann haben wir vielleicht das Problem, dass wenn ich das versuche, dass ich dann zum Beispiel zu einer Weißschleife komme oder generell zu einer Schleife komme und dann muss ich irgendwie feststellen, dass die Schleife sich richtig verhält. Aber wie mache ich das? Weil ich muss ja vielleicht unendlich durch die Schleife laufen. Wenn ich zum Beispiel while true habe, dann wird ja unendlich durch die Schleife gelaufen und dann muss ich ja halt unendlich die Schleife durchprobieren. Das geht natürlich nicht. Und da gibt es eine einfache Lösung, das nennt sich Invarianten. Jetzt muss ich kurz wieder zurück. Genau, das Hoarding-Problem. Da kommen wir gleich dazu. Ja, gehen wir runter. Da gibt es nämlich ein Beispiel für so eine Weißschleife. Was macht man denn? Ja, eigentlich ganz einfach. Man sagt, hey, ich habe eine Invariante. Und diese Invariante, die geht immer dann, wenn mein Loop ausgeführt wird. Das steht hier. Genau. Hier steht es. P ist die Loop-Invariante. P ist etwas, das vor und nach jedem Ausführ von diesem While-Schleife geht. Das heißt, ich habe eine While-Schleife und ich kann ein Statement aufstellen, das immer am Ende oder am Anfang der Schleife geht. Und damit kann ich feststellen, okay, mit ein bisschen Logik dazu, ob das Ding gültig ist. Egal, wie viel es ausgeführt wird, weil ich habe ja ein System, das immer sagt, das Ding ist immer gültig für jeden Ausführer von dieser Weichschleife. Deswegen kann ich ja irgendwie das Routing-Problem komplett umgehen. Und dann gehen wir natürlich eigentlich durch das größere Problem. Wenn man so Verifikation macht, dann muss irgendjemand das natürlich schreiben. Ich habe ja die ganze Pre- und Post-Condition angegeben. Ich habe diese Variante geschrieben und wer muss das jetzt alles machen? Naja, natürlich ist das der arme Programmeur, nämlich wir. Ja, der Programmeur muss alles schreiben. Und vielleicht kennt der Programmeur sich ja nicht so mit diesen komischen Logiken aus. Ich meine, das sind ja theoretische Informatiker, die kennen sich ja, die machen eigentlich was Mathe. Ich meine, viele Software-Engineers, das sind ja Software-Engineers, die bauen was. Die will was Sinnvolles machen und Software bauen. Und nicht irgendwie Mathe, die sie halt nicht verstehen, die sie niemals gehabt haben, irgendwie anwenden. Das ist natürlich ein großes Problem. Deswegen braucht man irgendwie eine sinnvolle Darstellung von sowas. Ja, das gibt es natürlich so ein bisschen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele auf die Folie gepackt, die ich so auswendig kannte. Es gibt viel, viel mehr. Microsoft hat da insbesondere sehr viel gemacht. Wir schimpfen hier bei der CCC sehr, sehr viel auf Microsoft. Das finde ich auch ganz okay. Aber manchmal muss man auch irgendwie zugeben, dass Microsoft Sachen richtig gemacht hat. Ein davon ist diesen Prefast-System. Das haben die damals in so, ich glaube, so 2000, 2004 irgendwo haben sie das entwickelt. Und das Ganze war eigentlich ganz einfach. Man wollte ja so Verifikation machen. Weil man hat ja festgestellt, Windows ist total unsicher. Ich glaube, vielen würden jetzt noch behaupten, Windows ist total unsicher. Ja, vielleicht ist es schon so, da will ich jetzt keine Aussagen zu treffen. Aber auf jeden Fall ist es viel, viel besser geworden. Weil es gab ja viele Designfehler auch in Windows. Und viele davon sind doch seit so Vista, so 7 Bereich sind die schon behoben worden. Das hat sich sehr, sehr viel geändert über die Jahre. Und ein der Gründe dafür ist Prefast und der VCC, was noch ein avancierter Tool ist. Und das Tolle ist, diesen Prefast, das steht jeder zur Verfügung eigentlich. Jeder, der die Microsoft Compilers verwendet. Es gibt natürlich ähnliche Sachen für Linux-basierte Systeme, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil die kenne ich nicht so gut. Aber Prefast ist eigentlich ganz simpel. Und das Schlagende von Prefast ist nicht, dass es Turing complete ist oder dass es alles ganz, ganz toll macht, sondern nur den einen Grund, dass es gut ist. Nämlich, man kann es auf einen Quellcode-Datei verwenden. Wenn man Windows hat und irgendwie x Millionen Zeilen Code hat, dann kann man Prefast hernehmen und es nur für neue Code verwenden oder fast nur. Und das macht man so, damit man sagt, ha, das hier darf nicht null sein. Das ist die Länge von dem Buffer. Das ist die vorgesehene Länge und so weiter und so fort. Und eigentlich so Annotations, die dann auf Compile-Zeit gecheckt werden und halt das System nicht langsamer machen. Ein Argument für so Prüfung von Array-Länge und so weiter, das ist alles viel zu teuer, das dauert viel zu lang, deswegen machen wir es nicht. Wenn ich erzähle, wir werden schnell und Aber jetzt haben wir statische Verifikation. Das heißt, das Compile dauert ein bisschen länger. Aber wenn man so ein C-Programm compilet, dann kann das eh mal 2 Stunden dauern, bis es mal durch ist. Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Wine compiled hat, aber das kann schon mal 1/2 Stunde dauern, wenn man nicht gerade eine ziemlich schnelle Rechner vor sich hat. Sowas Ähnliches gibt es für Java. Das nennt sich JML. Eigentlich ist JML ja nicht nur Tool, sondern eine Sprache. Das ist nämlich der Java Modeling Language. Ich werde da nachher noch ein bisschen so Beispiele von so einem Tool zeigen und da noch mehr drüber erklären. Aber erst nochmal das hier. Es gab ja so in 2009, glaube ich, muss ich jetzt schauen, ja, 2009 sogar, gab es einen Artikel auf Slashdot. Ja, jetzt. PyCalculus, das skippen wir. Und den PyCalculus skippen wir auch. Nämlich, es gab diesen Nachricht. The world's first formally proved operating system kernel. Und das war sogar von einer Gruppe, von NICTA, das ist ein Institut in Australien. Und die haben sich einen Kernel gebaut und irgendwie x Jahre sind die mit unterwegs gewesen und haben so einen ganz kleinen Kernel verifiziert. Und natürlich, man, vielleicht, ich weiß nicht, wie viele von euch mal Kommentare auf Slashdot gelesen haben, aber vielleicht habt ihr auch mal Kommentare auf Heise gelesen, das sieht ungefähr ähnlich aus. Dann gibt es halt so eine Nachricht, nur manchmal ist es schon irgendwie sinnvoll. Dann gibt es halt die Frage, wie sieht es damit die Spezifikation aus? Naja, gut, kann man noch überlegen. Und naja, für Bedeutungen hier. Ja, zum Beispiel, das ist ein relativ guter Comment. Da erklärt nämlich, das heißt nicht, dass es verifiziert worden ist, heißt nicht, dass es perfekt ist. Das heißt nicht, dass es nicht Fehler im Drivers gibt, dass es Fehler im User Space Programmer gibt und so weiter und so fort. Das sind alle verschiedene Kritikpunkte. Aber man hat schon erstmal festgestellt, dass die Kernel, die innerhalb seiner eigenen Verhältnis sinnvoll sich verhält. Das ist mein erster Schritt. Was gab es denn hier? Da gab es sogar noch den Paper dazu. Kann man sich mal anschauen oder auch nicht. Weiß nicht, ich glaube, noch nicht, gar nicht so viel reingeschaut. Da gibt es halt ziemlich viel Text. Naja, da gibt es so ein Design-Zeiger, naja, gut. Ist alles nicht so interessant, glaube ich. Ist das rechtlich eigentlich ein Problem, dass wir das zeigen? Naja, es ist egal. Naja, es ist auf die Webseite von den Entwicklern. Es ist halt nicht irgendwie geschützt. Ja, bin mir relativ sicher. Ich habe es nämlich daheim so alles aufgesetzt und ich habe all diesen Tabs aufgebaut gehabt daheim und die sind öffentlich verfügbar. Natürlich können wir da auch noch wieder drüber diskutieren, aber ich glaube, das ist kein Vortrag über irgendwie Copyright-Schutz. Das würde mich auch nochmal interessieren, aber heute nicht. Hier gibt es nämlich das Ähnliche für Linux. Es gibt ein Verification Center, das habe ich mit ein bisschen Googeln gefunden und da gibt es halt so, ich habe mir die Tools leider nicht angeschaut, aber da gibt es halt verschiedene Ansätze, die vorher halt Open-Source-Projekte, wo man mal reingeht und mal versucht, das Ganze zu verifizieren. Und es ist irgendwie relativ okay. Natürlich ist es halt nicht ganz ideal. Wir kommen ja gleich noch drauf. Ah ja, genau. Dann sind wir da schon zu Ende. Ah, Live-Demo. Ja, Live-Demo. Das ist doch toll. Das machen wir. Ja, das wird auf jeden Fall abstürzen. Ich sehe jetzt schon, dass es schief geht. Vielleicht setze ich es mal hier. Da gibt es halt hier so einen tollen Terminal. Den mache ich da mal groß. Dann schaue ich halt, ich mache jetzt mal clear. Und schaue dann hier. Hier gibt es ein Verzeichnis von mir. Software und S-Java. Was ist denn S-Java? S-Java ist ein Tool, das man verwendet zum Verifizieren. Ich sehe, Heiko, die hat es schon erkannt. Ich habe das nämlich in der Sicherheit in dieses System Vorlesung gebracht. Als halt Beispiel von recht alte Sachen, aber die irgendwie funktionieren. Was macht das denn? Naja, gut. Es ist ein Verifizierungskit für Java. Es macht irgendwie statische Verifikation. Das heißt, man nimmt das Programm her, analysiert das Ganze auf Compile-Zeit und lässt es dann laufen. Naja, schauen wir erstmal das an. Da gibt es halt so ein Binary. Die kann man ja ausführen. Ja, tut nicht so viel. Ne? Aber ich habe ja hier Code dazu. Ich glaube, das sind vielleicht Spoilers für zukünftige Übungen, aber. Das ist falsch. Das ist ein Target-Set-File. Wo ist denn das Verzeichnis? Ups. Nee, warte. Ich habe da ein Verzeichnis-Demo, den muss ich haben. Es ist irgendwie suboptimal so. Genau. Film, Demo und Employee. Das ist doch gut. Ja, Java Code. Das ist alles ganz toll, ne? Wer von euch versteht kein Java? Okay. Naja, wer von euch versteht kein C? Ja, da hätte ich vielleicht so ein C-Beispiel reden sollen, ne? Gut, da gibt es irgendwie einen Employee, irgendwie einen Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter ist ja beschäftigt bei uns an der Uni. Der hat halt drei Arbeitsaufträge, nämlich so irgendwie so Lehre und so Forschung. Und dann muss man vielleicht noch erklären, was man eigentlich so in der Forschung macht, so Tag der offenen Tür und solche Sachen. Und ich habe ja hier halt das Beispiel gebracht und die Studenten hier gesagt, so ja, ihr sollt halt so implementieren, dass jeden Employee jeden Tag minimal eine Stunde an jeder Art geben muss und dann noch irgendwie so Overtime und maximal 8 Stunden arbeiten und sowas. All diese beschissene Regeln, die man vielleicht ignoriert. Und wenn man so mal die Code anschaut, dann sieht man eigentlich schon, dass Fehler drin sind, insbesondere hier. Nee, Java ist nicht wie MATLAB. Es ist nicht 1, 2, 3, sondern nur 1, 2. Und wir werden dann nachher sehen, dass der S-Java natürlich nur einen von diesen drei Fehlern erkennt. Und warum, werde ich dann nachher noch erklären. Gut, lassen wir das erstmal laufen. Naja, ich glaube, ich habe was Wichtiges geskippt, aber das zeige ich dann nachher. Führe ich das aus, dann sagt er schon, Warning, Naughty References und so weiter und so fort. Was kann man denn da machen? Naja, zuerst muss man natürlich die Code irgendwie fixen. Und wenn man hier all diesen Fehler rausnimmt und die fixt, dann hat man diesmal noch nicht fertig. Weil eigentlich hat man dann nur die Compile-Fehler oder vielleicht die offensichtlichen Fehler gefixt. Aber wir wollen auch irgendwie, ich habe ja erklärt, es gibt ja diesen Pre- und Post-Conditions. Und jetzt möchten wir die eigentlich anwenden, zum Sichermachen von diesem Programm, zum Korrektmachen von diesem Programm. Und hier gibt es ja so eine Beispiellösung. Ich glaube, Heiko hat das mal gesehen, oder? Nee, sonst habe ich nämlich was gezeigt, das ich nicht in der Übung gezeigt habe. Es ist eigentlich okay, egal. Zum Beispiel kann ich hier eine ganz einfache Invariante angeben. Ich sage, dass für jeden Employee geht Folgendes. Nämlich, die Liste an Employees, die hier static ist, die ist niemals neu. Ist es natürlich offensichtlich, weil ich deklariere es ja mit New ArrayList. Und es ist static, das heißt, es gibt immer nur einer davon. Das ist eigentlich ein offensichtlicher. Gehen wir mal zu was Interessanteres. Zum Beispiel hier das Salaris, naja, was habe ich da für eine Deklaration? Ich sage, das minimale Salaris muss immer kleiner gleich sein an das Salaris. Ich muss Lohn sagen, ich habe das in der Übung auch falsch gemacht. Ich habe die ganze Zeit Salaris gesagt, das ist halt das niederländische und englische Wort dafür. Lohn, genau, das Minimumlohn muss immer kleiner gleich sein an das Lohn. Eigentlich offensichtlich, aber so schreibt man sowas halt auf. Und dann kann man ja auch komplexere Sachen machen, wie zum Beispiel vor alle and i. Geht folgendes, nämlich i läuft von 0 bis 3 und die Anzahl Stunden muss groß oder gleich 0 sein. Was implizit auch bedeutet, weil es ja eine Array von Integers ist, dass es niemals neu ist. Weil ich habe hier oben auch noch gesagt, dass die Array niemals neu sein darf. Da haben wir ja Beispiele und ich habe ja halt von Pre- und Post-Conditions erklärt. Die sind hier noch nicht drin. Hier gibt es aber ein Beispiel von einem Post-Condition. Ich sage nämlich, die, was? Kommentar?
Ich habe gesagt, es macht den Code sehr unlesbar, wenn du mehr Verifikationselemente drin hast, als Code wirklich Arbeit verrichtet.
Das ist klar, natürlich, das stimmt. Aber die Menge an Code, die hier irgendwie Verifikation macht, die ist immer noch kleiner, eigentlich. Werden wir nachher nochmal sehen. Hier gibt es halt einen riesen Kommentar. Das nehme ich meinem Kommentar und das sollt ihr eigentlich auch gar nicht sehen. Das habe ich in der Übung nämlich auch nicht gebracht, weil ich habe nämlich ein paar sehr komplexe Sachen gefragt. Was ich nämlich mit dieser Übung vorhatte, war nicht nur zu zeigen, was das Verifikation eigentlich kann, aber auch zeigen, was es eigentlich nicht kann. Da kommen wir ja ganz am Ende eigentlich dazu. Aber ich habe zum Beispiel gefragt, dass sie irgendwie modellieren sollte, dass man innerhalb einer Woche nur 40 Stunden arbeiten soll, plus minus 5 Stunden und niemals mehr oder weniger. Und weil ich keinen Wochencounter hatte oder nicht irgendwie gezählt habe, wie viele Wochen es gibt, wird das eigentlich ziemlich kompliziert. Und ich weiß ja, vielleicht gibt es ja Sonderfälle, wo es halt ein Wochen nur vier Tage gearbeitet werden soll. Und das war ja ein ganz komplexer Fall. Und so ein Fall kann man nur sehr, sehr schwierig abbilden. Und ich habe das dann irgendwann hingekriegt mit halt dieses Modell. Und das sieht ja so aus. Naja, gut. Ich glaube, ihr seht schon, das sieht total komisch aus. Und das deckt auch nicht alle Fälle ab. Es macht irgendwie eine Durchschnittsberechnung. Und das will man alles gar nicht lesen. Ich würde es euch nicht weiter zeigen. Könnt ihr nachher auf der Video anschauen, wenn es das wirklich interessiert. naja, gut. Hier gibt es noch so ein Precondition, die wollte ich nämlich auch noch zeigen. Ich mache das Lohn niedriger. Ja, wie mache ich das? Naja, die Menge, womit ich es niedriger mache, muss immer größer 0 sein. Na okay, was das System denn macht, ist, er nimmt diese Code her und schaut sich diese Annotations an, spuckt das dann irgendwie in so einen Verifier rein. Und der Verifier ist eigentlich unter Wasser so ein Evaluator für diesen Hoare-Logic. Und der übersetzt es dann in den Logik und in 90% der Fälle läuft es irgendwie bis zu Ende durch. Aber weil wir haben ja halt diesen Turing-Complete-Geschichte und deswegen haben wir das Problem, dass es auch mal dazu kommen kann, dass es nicht vollständig ist. Das heißt, es könnte mal einen Fall haben, wo es halt einfach nicht zu Ende kommt. Und was einfach ohne Ende durchläuft. Weil sonst hätten wir ja irgendwie das Turing-Problem komplett umgangen. Und das geht natürlich nicht. Wir können jetzt ja ziemlich gut einschränken, aber komplett umgehen können wir nicht. Leider. Gut, ja, jetzt mal wieder zu das hier. Ja, ich kann ja noch weiter zeigen, wie das Tool alles aussieht. Das ist nicht so ganz spannend. Gehen wir erstmal weiter. Was gibt es denn noch weiter sonst noch? Ich habe ja statische Verifikation gezeigt, aber es gibt natürlich noch mehr Wege, wie man irgendwie checken kann, dass das Ding funktioniert. Ich habe ja so diesen Unit-Test gebracht. Ich habe ja, eigentlich ist das Wichtigste, sind die unterste zwei. Weil in der Praxis, ich meine, wir haben ja gesehen, dass die Code sieht ja relativ komisch aus. Und man kann behaupten, dass in der Praxis es nicht so sinnvoll ist. Das ist auch der Hauptgrund, dass man es jetzt, wenn man irgendwie im so ein Softwaregeschäft arbeitet, korrigiere mich, wenn ich das falsch habe, aber meistens wissens wird sowas eigentlich nicht angewendet. Warum? Naja, es ist extra Aufwand. Ich habe schon das Problem gebracht, extra Aufwand, aber was man vielleicht in diesen Sledge.dot-Kommentar so eingelesen hat, wenn man mal sowas implementiert hat und durchgemacht hat, dann gibt es immer noch das folgende Problem. Ich habe ja eine Spezifikation aufgeschrieben. Das heißt, ich habe eine Precondition gegeben und eine Postcondition gegeben und wenn ein von der zwei nicht richtig ist, das heißt, wenn ich das, was ich will, dass mein Programm tut, wenn ich das falsch modelliert habe mit diesen Pre- und Postconditions, dann habe ich das Problem, dass zwar die Code mit den Pre- und Postconditions matcht, aber ich habe immer noch das Problem, dass die Spezifikation, diese Sammlung von Pre- und Postconditions, dass sie falsch sein kann. Ich kann das ja wieder falsch machen. Das Vorteil ist natürlich, dass so irgendwie Conditions kurzer sind in viele Fälle. Und auch, dass man zum Beispiel mit dieser Java-Geschichte kann man halt 5 reinschreiben und dann ist gut und dann kann man es ausführen und man kann die 5 Sachen prüfen. Das heißt ja nicht, dass das Programm vollständig geprüft ist, sondern dass die 5 Sachen geprüft sind. Das kann es viel einfacher machen, um zum Beispiel Bugs zu finden. Aber perfekt ist es natürlich nicht. Und es ist auch keine semantische Prüfung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Ich habe ja ganz am Anfang, jetzt habe ich natürlich wieder das Problem. Jetzt klicke ich nochmal kurz hier. Wir haben ganz am Anfang gesehen, dass ich das mit diesen Hours zurückgeben, dass ich das falsch gemacht habe. Hier habe ich es korrigiert. Aber der als Java sieht nur der letzte, weil ich hatte ja da 1, 2 und 3 stehen. Und der 3, das kann er sehen, weil er weiß, dass die Länge immer 3 ist. Das habe ich ganz oben gesagt. Aber er kann natürlich nicht feststellen, was die Bedeutung von dieser Methode ist und was dieser Wert tatsächlich bedeutet. Weil ich habe ihm ja nicht gesagt, dass dieser Array genau diese Reihenfolge hat. Das könnte ja auch eine andere Reihenfolge sein. Das heißt, es ist immer noch wichtig, nicht zu vergessen, dass man mit Verifikation auch sowas mal falsch machen könnte. Ja, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Ja, so wie diesen Vortrag halt. Ja. Das Wichtigste, was man immer machen sollte und was man, glaube ich, am Ende auch hier mitnehmen soll, gut dokumentieren. Gut dokumentieren ist das Wichtigste überhaupt. Ja, vielleicht macht man, auch wenn man nicht gut dokumentiert, schreibt dann zumindest das Code, die Self-Documenting ist. Wir wissen vielleicht, der Linux-Torwart behauptet immer, ja, er schreibt keinen Kommentar, weil sein Code ist offensichtlich. Hm. Ja, gut. Eigentlich nicht. Ne? Eigentlich soll man richtigen Doku schreiben. Das Problem von Doku ist, dass der dokumentiert werden muss. Und wenn jemand einen Bugfix schreibt, dann kommt da ein Bugfix rein und der hat gefixt und der alles hat es getan und deswegen hat er einfach den Patch submitted und die Code gepusht und gesagt, ha, ich habe das Problem gefixt. Und dann wird das da reingetan und dann, ja, funktioniert das. Und 2 Jahre später schaut jemand sich diesen Code an und stellt fest, ha, das Kommentar sagt A, aber der Code macht B. Was ist jetzt richtig? Und der patcht es dann nach. Ja?
Sonst nur dran schreiben, dass du betrunken warst, damit es irgendwann mal richtig gemacht wird.
Ja, und du denkst, dass irgendjemand das richtig machen wird?
Zumindest weniger betrunken.
Ja, gut, ich habe zufällig habe ich heute, ich glaube heute Morgen, auf Twitter gelesen, folgende Aussage. Man kann ja immer Code schreiben, wenn man total betrunken ist. Das ist kein Problem. Nur ist es wichtig, dass man die Unit-Tests schreibt, wenn man noch nicht gesoffen hat, wenn man noch sauber ist. Weil wenn man die Unit-Tests geschrieben hat und der kaputte Code-Push nicht passiert, weil der Unit-Test habe ja alles richtig gemacht. Ist natürlich nicht so. Ja, dann muss man ja ganz viele Unit-Tests schreiben. Doku ist wichtig, nimm das mit. Ja, das ist dann auch die so ganz am Ende so, von naher Verifikation ist ja ganz cool, aber eigentlich ist es ja gut. Es ist so ein Theo-Kram, ja. Und man kann da ganz coole Sachen mitmachen. Da werde ich gleich noch zeigen, was man dann eigentlich noch sonst damit machen kann, außer Programme verifizieren. Aber eigentlich ist es total schwierig. Und hier gibt es, glaube ich, ja, das war noch eine Behauptung, die ich ja kurz hinzufügen wollte. Irgendwann gab es ja mal so Lambda-Expressions. Und es gab schon ganz lange und da gab es halt funktionaler Sprache und das ist ganz obskur und das will keiner verwenden. Weil wozu braucht man solchen Scheiß überhaupt? Und heutzutage hat man ja C++ 11 und man hat ja Java 8 und man hat ja JavaScript, man hat ja Python und all diese Sprachen haben heutzutage Lambda-Expressions drin. Das heißt, irgendwann hat sich jemand mal Gedanken gemacht und gemeint, eigentlich ist das ganz sinnvoll. Und vielleicht könnte man das mal anwenden. Und es könnte vielleicht ganz, wenn es ganz gut läuft, auch so sein mit Software-Verifizierung. Vielleicht denkt sich irgendjemand mal, ah, das ist cool und vielleicht kann ich es mal so implementieren, da wird es ganz leichtgewichtig und dann kann man es ja tatsächlich verwenden und nicht nur irgendwelche doofe Checks machen. Gut, das war dann, glaube ich, da gab es noch eine Folie, aber der ist ja leer, weil ich habe ja keine Beta reingetan. Irgendwann hatte ich mal so die Idee, Beta reinzutun und ich mache dann immer so eine Folie am Ende und dann haue ich dann nachher alle Licenses rein. Aber da ich ja keine Beta verwendet habe, war hier auch alle Licenses reintun. Gut, dann wollte ich noch zurück zum Thema, das ich vorher geskippt habe, nämlich der Bundle-Logic. Ja. Das kann man vielleicht nachher nochmal im Detail anschauen. Aber es gibt ja eine Logik, das nennt sich Bundle-Logic und das kennt man vielleicht oder auch nicht aus Vorlesungen. Das Grundidee von der Bundle-Logic ist, dass ich nicht ein Programm, sondern ein Protokoll hernehme. Und man kennt ja vielleicht die Aussage von das ist schon wieder 30 Jahre alt, glaube ich. Das war ein Herr, der hat das Needham-Schröder-Protokoll entwickelt und der hat gemeint, ja, nee, der hat das verbessert. Nämlich, er hat ein Verifier geschrieben und er hat ein Protokoll aus der Literatur hergenommen und gesagt, das Protokoll, davon weiß jeder, das Protokoll ist sicher. Deswegen kann ich mal das Protokoll hernehmen und das in meinem Verifier reintun und dann mal schauen, ob mein Verifier richtig funktioniert. Dann hat er festgestellt, sein Verifier sagt, nö, ist falsch. Da hat dann erst sich ein Jahr lang Gedanken gemacht oder so, was habe ich jetzt falsch gemacht, versuche den Bug zu fixen. Und hat am Ende festgestellt, dass das Protokoll kaputt war. Und jetzt gibt es halt, Needham-Schröder-Lilver-Protokoll. Das war nämlich der Löwe, der das gefunden hat. Und der hat festgestellt, vielleicht sollte man so Verifying mal tatsächlich machen. Weil es gibt ja immer Fehler. Und da gibt es halt die Aussage, Protocols are three-line programs that everyone gets wrong. Protokollen machen wir immer falsch. Gerade wenn es um Security geht, alles geht schief. Und da gibt es halt so Logiken. Sorry?
Der GNU-TLS-Handshake.
Der GNU-TLS-Handshake wird hier gebracht im Publikum. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Ein anderes schönes Beispiel war vielleicht der Handshake in Chrome. Ne? Für die, die gestern kein Dev-Video gehört haben, in Chrome gab es halt einen ganz tollen Bug, dass irgendjemand die nicht überprüft hat, ob ein Schlüssel tatsächlich auch eine Primlänge war, wenn ich es richtig gelesen habe. Und naja, da hat jemand halt einen Server aufgesetzt, da hat halt einen Schlüssel reingetan und da war halt kein Primzahl drin. Und weil es kein Primzahl war, ist alles einfach abgestürzt. Und dann hat er die ganzen Chrome runtergehauen, weil das Chrome macht ja ganz toll diese Separation in so Tabs, aber hat dann die Krypto in einem Prozess. Und dann hat man halt das Prozess gekillt und da war der ganze Chrome doch wieder runter. Ja, ja, schade, ne? Aber gut. Jetzt nicht schimpfen auf Chrome, eigentlich Chrome ganz gut, aber ich finde ja Firefox, aber trotzdem ist Chrome ganz gut. Ja, der Bun-Logic. Der Bun-Logic ist so ein Ansatz, den man mehr oder weniger auf dem Zettel machen kann und das sieht ja mehr oder weniger wie Hole-Logic aus. Und diesen Logic kann man ja verwenden, um zu beweisen, dass so ein Protokoll sicher ist. Sieht eigentlich recht ekelhaft aus. Das will man eigentlich auch nicht anwenden. Ich habe es mal versucht. Ist eigentlich total scheiße. Und dann hat man so der Beliefs und so Beliefs und das läuft irgendwie. Aber so ganz toll ist es nicht. Ich habe es ja auch in der Vorlesung gehabt. Ich habe sogar ein Paper gereviewt, wo man halt gemeint hat, ja, Bun-Logic ist ganz toll, da fangen wir mit an. Und da haben sie irgendwie nach so einem Check, so einem kurzen Check, haben sie festgestellt, ha, jetzt bin ich aus mit Bun-Logic, was muss ich jetzt machen? Naja, da gibt es halt so einen zweiten Tool. Das nennt sich dann ProVerif. Und das ProVerif basiert sich auf, scheiße, der da. Genau, der basiert sich auf PyCalculus. Und leider hat Wikipedia keine Seite zu S-PyCalculus. Aber es wird hier irgendwo genannt. Okay, vielleicht soll ich erst kurz erklären, was PyCalculus ist. Vielleicht haben wir mal verteilte Systeme oder sowas ähnliches. Und wir möchten irgendwie Prozesse modellieren. Insbesondere interessiert uns zum Beispiel Concurrency oder vielleicht das gleichzeitig Laufen von zwei Instanzen. Insbesondere vielleicht zwei Teilnehmer an einem Security-Protokoll. Ich bin Alice, du bist Bob und wir reden miteinander und wir möchten jetzt einen Beweis haben, dass ein Angreifer, der beliebig viele Prozesse starten kann, das heißt beliebig viel angreifen kann, immer noch nicht in unser Protokoll einbrechen kann. Mit gewissen Einschränkungen natürlich. Und da gibt es halt diesen PyCalculus und diesen PyCalculus lässt sich relativ leicht in so einer Logiksprache wieder umsetzen. Und da gibt es halt so ein Tool, das muss ich jetzt improvisieren. Das heißt ProVerif. Ah, Dr. Go, das ist ganz toll. Ah, da gibt es sogar einen Wikipedia-Link dazu. Ah, seit 2010 ist es scheiße. Okay, dann machen wir das nicht. Dann machen wir einfach die offizielle Seite auf. Das ist ganz toll. Ja, genau. Das ist nämlich so eine Gruppe von Französen und die haben sich gedacht, wir können sowas doch implementieren. Wir haben dann ein Tool entwickelt und das ist eine ganz tolle Programmiersprache namens OCaml implementiert. OCaml heißt es, glaube ich. Ich spreche das immer falsch aus. Das ist eine ganz tolle funktionale Programmiersprache und die verwendet das, um Protokoll, das implementiert ist in Py oder in PyCalculus eigentlich, um das umzusetzen in der Logiksprache und dann tun sie das in so einen Proof Generator rein und der Proof Generator sagt dann, ja, das Protokoll ist sicher. Oder nee, ich habe einen Angriff gefunden. Oder ich weiß es nicht. Das könnte er auch sagen. Kann auch noch bis zum Ende der Welt laufen, aber normalerweise terminiert das halt in einer halben Minute oder so. Oder ja, eigentlich schneller, eher so 5 Sekunden so. Das ist eigentlich ganz toll, dieses Protokoll. Und alles basiert ja auch eigentlich auf das gleiche Idee. Man nimmt hier irgendwie Preconditions, Postconditions, das hieß dann anders, es sind dann irgendwie Annahmen, die man trifft. Aber immer das Prinzip ist das gleiche. Ich nehme die Ablauf vom Protokoll, vom Programm oder sowas und ich versuche das zu analysieren in der Logiksprache.
Was hat es eigentlich mit dem Programmiersprachenparadigmen auf sich, dass verschiedene Sprachen besser reproduzierbar sind als andere?
Das ist eine gute Frage. Da kommen wir doch mal drauf zurück. Ich mache ja mal diese Folie auf, weil ich glaube, ich weiß, ob welche Folie du dich besiehst. Habe ich das? Wo habe ich das denn? Ja, der meinst du, ja? Diese Geschichte mit diesen vier. Naja, warum ist es einfacher? Okay, nehmen wir mal das Beispiel Python her. Wenn ich ein Python-Programm schreibe und ich schreibe irgendwie Variable hin und her und ich schreibe dann halt irgendwie x ist irgendwas. Und jetzt ist das Typ von irgendwas, darf sich ändern. Ja? Wenn ich zum Beispiel x noch nicht definiert ist und dessen Expression, zum Beispiel der hier, wenn das ja hier so ein Integer ist, dann wird x ein Integer. Aber in dem Moment, dass ich hier irgendwie Punkt 5 reinschreibe, das ist ein Double und dann ist das vielleicht ein Integer, aber ein Double und ein Integer, das wird ein Double. Und dann macht Python ein Double draus. Und dann kann zum Beispiel hier x ein String sein. Da wird es noch komplizierter. Weil wenn x ein String ist, dann muss man ja die 5 drinterher machen. Und weil das Behavior von sowas viel schwieriger zu formalisieren ist, ist es viel schwieriger, so auch sowas zu verifizieren. Haskell hat ein ganz, ganz striktes Typsystem. Aber ich glaube, eigentlich muss man der Kameramann Henning fragen, wie es jetzt genau aussieht mit Haskell, weil der kennt sich viel besser mit Haskell auf. Vielleicht können wir aber so einen Vortrag zu Haskell machen. Ja,
ich werde aber auch einen Vortrag machen müssen. Also
ja, genau. Und das ist halt eine funktionale Sprache. Das heißt, die Code ist kurz und man kann das jetzt schnell von Hand vielleicht nachprüfen oder auch nicht. Naja. Das ist vielleicht eine Diskussion für einen anderen Mal. Aber wenn man sich den Verhältnis Java versus C anschaut, dann weiß man, wenn man mal C programmiert hat, ich glaube, alle von euch haben mal C programmiert, in C kann man eigentlich alles kaputt machen. C ist eine ganz tolle Sprache. C ist aber auch eine ganz ekelhafte Sprache. Man kann C richtig machen, man kann C falsch machen. Das Problem von C ist, dass du die Programmierer sehr viel Macht gibt. Und in Java ist es eingeschränkter. In Java verbietet dich sehr viele Dinge. Und deswegen sind viele, ich persönlich ja meistens inklusive, eher davon genervt, wenn Java sich mal wieder beschwert. Aber eigentlich ist es auch ganz gut, weil Java schützt dich für viele Fehler, die man häufig macht. Und C++ macht das so halb, aber in C kannst du ja so viel falsch machen. Das ist gut. Natürlich gibt es unter uns hier, wir sind ja aktiv mit dem Programmieren unterwegs und wir machen ja die ganze Zeit schreiben wir Code und wir machen ja so viel damit. Wir haben da relativ viel Erfahrung damit. Aber wenn man geschäftlich irgendwie als halt Nebenjob oder man ist halt eigentlich Doktorand in der Chemie oder so und man muss dann irgendwie C schreiben, ja, da muss man irgendwas schreiben, man schreibt da irgendwas, man macht es nicht zum Spaß, man macht es, weil man es machen muss. Und dann muss es so schnell wie möglich fertig sein. Und wenn man das macht, dann hat man sehr schnell das Risiko, dass man irgendwas schnell runterbastelt und dann fertig, weil es funktioniert schon. Ja? Und das ist bei C natürlich viel gefährlicher als zum Beispiel eine Sprache wie Java. Weil in Java, wenn da ein Fehler drin ist, dann sagt der Java, nee, das geht nicht. Und bei C, der sagt, ja, das geht schon, weil du weißt, was du machst. Und wir wissen ja, was wir machen vielleicht, hoffe ich denn mal. Ich weiß nicht, was ich mache. Habt ihr das gesehen hier? Ja? Aber es gibt viele Leute, die wissen, was sie machen. Und für die Leute ist C sehr gut geeignet, C++ auch. Aber es gibt auch Leute, die irgendwie das heißt, als zweite Sachen machen. Für mich persönlich auch ist Java vielleicht besser, weil ich bin ja Doktorand im ersten und danach bin ich ja vielleicht Programmierer. Ich kann schon programmieren, ich sage aber immer, ich kann nicht programmieren. Ich bin Wissenschaftler, ich mache irgendwie Theorie und ich mache irgendwie Analyse und dann mache ich vielleicht mal Programmieren. Ich kann nicht richtig Software entwickeln. Software entwickeln ist ein eigenes Fach und das ist schon wichtig, das zu verstehen. C ist viel mächtiger, das ist eigentlich die Aussage. Und wie mächtiger eine Sprache ist, wie schwieriger es ist zu verifizieren, weil wie mehr Möglichkeiten man hat und deswegen wie mehr man Sachen überprüfen muss. Und wenn man die Programmierer nicht im Weg sitzen möchte, dann muss man halt mehr prüfen. Und wenn man mehr prüfen muss, dann wird es aufwendiger und schwieriger. Ja, Frage beantwortet? Nee, ja. Zufrieden, ah.
Ich weiß nicht, ob du das was Thema Pro Ada sagen möchtest.
Was?
Pro Ada.
Pro Ada.
Ja.
Das ist eine Sprache, oder? Mhm. Ja, die kenne ich leider nicht.
Ada ist eine Sprache.
Ja, Ada ist eine Sprache.
Unser Student hat das gerade nicht da. Ich fand Ada ganz toll, weil es da einerseits einen Laufzeitinterpreter gibt, der den Wertebereiche zusagt für Variablen.
Okay. Okay. Ah, das ist so eine Concurrent-Sprache, oder?
Es ist vor allem eine Sprache, die bei Militärs beliebt ist, weil sie irgendwie leicht zu verifizieren sein soll oder zumindest Fehler leicht findbar macht.
Okay, das hört sich gut an.
Also es gab mal einen beim CCC hier in Ulm, aha, der meinte immer, wenn er mit einem Flugzeug fliegt, denkt er sich immer, hoffentlich ist es in ADA geschrieben.
Ja, okay, da würde ich so verstehen. Ich glaube, ADA gehört auch so diese Gruppe eher so High-Level-Sprache und eher so in die funktionale Ecke auch oder nicht? Ist es eher in die funktionale Ecke auch oder stimmt es nicht?
Keine.
Okay, ja, ich
das
weiß es nicht.
Das ist ziemlich alt.
Ja. Das ist es ja, das weiß ich.
ADA hat den Vorteil, also wenn es mit ADA kompiliert, dann ist es schon geprüft, weil der Compiler eben die ganze Verifikation mitmacht.
Mhm. Ja, das ist doch gut. Das ist genau, was man hier eigentlich versucht, ne? Naja, das ist doch ganz toll. Dann sollte man mal Ada schreiben. Okay, dann war es das von mir aus. Ich hätte noch ein paar Sachen, insbesondere eine ganz, ganz wichtige Sache, nämlich der Don't Panic. Weil ich habe ja mal irgendwie wieder rumgefrickelt und Sachen versucht und festgestellt, der Don't Panic läuft nicht. Oder naja, der läuft, aber der gibt halt komische Zertifikatfehler und so weiter. Von mir aus können wir das gleich erklären, es ist mir total egal. Ich wollte nur gerne wissen, was eigentlich der Stand ist, weil irgendwann hat jemand vor ein paar Wochen hat man mal gemeint, nee, beim letzten Chaos-Vortrag hat man gemeint, wir werden das jetzt ganz schnell fertig basteln. Ja, okay, da habe ich das vielleicht falsch interpretiert.
Der Stand war nach den Klausuren, nach der Klausurphase rum ist, kümmern wir uns darum. Vorher nicht.
Ah, jetzt.
So,
Klausurphasen.
Klausuren sind. Für die mehr oder weniger Involvierten.
Okay, Klausuren sind um. Wer macht das? Ah, Markus, du machst doch all diese Dopelle-Geschichte.
Ja, also
das ist doch ganz toll.
Gar keine Person, weil ich da irgendwie expertikuliert war. Aber das ist
aha,
ein Punkt.
Okay.
Nachher jetzt umziehen und danach
ja,
definitiv da dran sitzen.
Aktuell okay.
Steht die neue Don't Panic bei mir unterm Schreibtisch angeschlossen.
Okay.
Und im Grunde müsste sich jemand darum kümmern. Ja.
Das heißt, es. Ja, ja, okay. Das ist ganz klar. Genau. Wir können dann nachher nochmal drüber quatschen. Das heißt, es macht jetzt auf jeden Fall keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie jemand rumpoke und irgendwie sage, gib mir Root-Rechte für X und Z, weil ich will ja endlich mal diese Zertifikatsachen fixen. Das macht dann keinen Sinn mehr.
Du kannst die haben.
Nee, aber das macht ja jetzt für die 2 Wochen und die 3 Wochen und die 4, die macht das keinen Sinn mehr, glaube ich. Weil der Webserver ist ja eh über HTTP zugreifbar, insofern. Gerne. Okay. Genau. Anderes wichtiges Thema. Was ist der nächste Chaos-Vortrag denn?
Der nächste Chaos-Seminar geht über Web-Anwendungsentwicklung im April von mir.
Okay. Okay, hier wurde jetzt ein Vortrag angekündigt. April. HTTP heißt es, ja? Du erklärst uns HTTP. Hab ich es richtig? Quatsch. Ah, Web-Anwendung, noch besser. Soll ich dann gleich mal erklären, was ich die letzten 2 Wochen für JavaScript und CSS-Erfahrung gemacht habe? Ja, das war ganz toll. Ich habe nämlich festgestellt, ich sollte das endlich mal können. So CSS-Kram und so JavaScript-Kram. Haben wir dann mit der Open-Data-Gruppe beschäftigt, habe dann so ein bisschen JavaScript geschrieben, habe gemeint, jetzt kann ich ein bisschen JavaScript, jetzt ganz toll. Jetzt will ich auch mal ein CSS bauen. Ich muss ja eh ein paar Websites für halt geschäftlich entwickeln und ich sollte das endlich mal richtig machen. habe dann erst so CSS-Templates selber gepasst und dann gemeint, ah, das ist von Scheiße, das sollte ich doch nicht so machen. Und das sollte ich doch nicht selber machen, das sollte doch hier irgendwie einen schönen Layout geben. Weil ich bin ja doof, ich kann ja kein Medieninformatik, das verstehe ich einfach nicht, ich bin zu doof für sowas. Habe mir dann gemeint, ah, da gibt es doch Templates. Und da habe ich das Library gefunden, das nennt sich Bootstrap. Das ist voll ganz toll. Habe es dann hergenommen und festgestellt, wie mache ich das jetzt? Wie verwende ich das jetzt eigentlich? Habe ich dann irgendwie 2 Stunden rumgeschlagen, bis ich halt festgestellt habe, dass ich irgendwas Doofes gemacht habe und habe dann endlich mal diesen Library bekommen, habe es halt in meinem Ding reingekriegt. Und dann habe ich festgestellt, jetzt muss ich mal der Doku lesen, weil ich wollte halt irgendwie irgendwas farbig machen und ich würde irgendwie ein Futter haben oder sowas. Und ich habe dann irgendwie die Doku aufgemacht und festgestellt, das sind Wörter, aber die Wörter, die sind Englisch und den Englisch verstehe ich. Aber das Problem ist, dass 50% der Wörter habe ich noch nie gehört. Und er hat dann irgendwie festgestellt, CSS ist eine ganz andere Welt für jemanden, die sich noch nie so richtig damit beschäftigt haben. Ich meine, ich wusste ja, was HTML-Elementen waren. Und ich wusste, das heißt irgendwie dumm. Das wusste ich schon. Ja, ja, war schon ganz toll. Aber das war eine ganz neue Erfahrung, so CSS. Ja. Ich fand die nämlich total scheiße, ehrlich gesagt. Aber das liegt an mir, weil ich kenne mich ja mit solchen Sachen nicht aus. Ich kann mal zeigen, was ich zum Beispiel scheiße fand. Das heißt dann, war der getbootstrap.com heißt es. Ah, meine ganze History. Ja, das ist ganz Privacy. Das ist... Ah, das gehört doch so auszusehen. Nee, das passt noch nicht. Da muss noch was. Bla, das passt so. Ich hab's nämlich gestern auch so gelesen. Nee, so sieht's aus. Und da gibt's dann halt viele Erklärungen. Und das ist ganz relativ treu. Und ja, gut, na. Eigentlich war das CSS-Teil das, was ich nicht verstanden habe. Bis ich halt irgendwie festgestellt habe, ich muss einfach den Punkt wegmachen und da funktioniert es. Das ist nämlich ganz toll. Und es macht irgendwie intern auch Sinn. Weil wenn man sich auskennt mit so CSS-Kram, da weiß man ja, wenn man sowas definiert, das sagt man immer Punkt Container, weil man möchte ja die Eigenschaften von dem Container angeben. Und ein Container ist dann so ein, das heißt ein Class. Und das ist unterschiedlich von ID, habe ich auch noch feststellen müssen, weil ich habe erst rumgegoogelt, wie ich das dann machen soll, habe in meinem eigenen Template erstellt, habe das alles mit div ID is gemacht, weil das stand so im Doku, da habe ich irgendwo gefunden und da habe ich dann mal nachgebaut. Dann habe ich das so reingetan und warum funktioniert das jetzt nicht? Und dann irgendwann habe ich gelernt, man muss ja Classes verwenden und nicht IDs. Weil ich hatte ja erst mit Classes gemacht, hat nicht funktioniert, habe es auf Linux umgestellt, da hat alles wunderbar funktioniert. Naja, jetzt gibt es ja wieder die Classes und das hat es wieder nicht getan. Naja, irgendwann habe ich es hingekriegt. Und dann habe ich dann ein bisschen weiter runter, da gibt es halt so Grids. Das ist ganz toll, man kann ja so mit so einem Bootstrap kann man halt sagen, ich will einfach ein Grid-Layout haben und ich möchte halt hier so eine Spalte von halt 2 Blocken breit und dann noch eine Spalte von 10. Die Gesamtzahl muss immer 12 sein. Und da kann man so angeben, ich habe eine Kolumn, und er ist so breit. Und es ist sogar so eine Library, die sich irgendwie mit ziemlich verschiedenen Arten von Devices auskennt und das alles versteht. Das sagt, es gibt halt ziemlich kleine Devices, halt Phones mit weniger als so viel Pixels. Und das kann er alles sich ganz schön anlernen. Und dann kann man ihm sagen, macht jetzt mal eine Kolumn mit so groß. Und da steht das alles gut dokumentiert, wie das funktioniert. Und das sieht dann aber so aus. Diesen MD heißt Medium Desktop. Und man sagt dann einfach so Punkt Call und dann so Punkt Call und dann denkt man, ja, okay, jetzt muss ich natürlich der Klasse Punkt Call verwenden, weil es steht ja da oben auch überall. Ja, Lust, Punkt Call, Punkt Row und ich habe dann halt mein Class aufgemacht und halt Class ist Punkt Call reingeschrieben. Und das hat es nicht getan und ich habe mich irgendwie 2 Stunden rumgeschlagen, bis ich festgestellt habe, ich muss den scheiß Punkt wegmachen, sonst funktioniert alles. Ja. Das ist halt so Erfahrungen, die man dann macht. Das ist eine ganz andere Welt. Das sollten wir sich möglichst schnell einlesen. Für all diesen von euch, die vielleicht noch jünger sind als ich. Ich empfehle euch, so viel wie möglich Sprachen auszuprobieren, weil wie jünger man ist, wie schneller man sowas lernen kann. Und deswegen auch, wie schnell, wenn man sich mit sowas auskennt, das hilft wirklich was. Deswegen empfehle ich auch, ich glaube, es gibt an der Uni zum Beispiel irgendwie funktionaler Sprache als halt Vorlesung. Soll man auf jeden Fall machen, sowas. Es ist gut, halt so einen zweiten Gedankengang dazu zu haben. Und wenn man nachher dann mal versucht, JavaScript zu programmieren. Ich weiß, ich habe ja während meines Studiums auch gesagt, JavaScript, das werde ich doch nie brauchen. Ich mache ja eh kein Webdevelopment, ich kenne mich da gar nicht aus. Aber irgendwann habe ich mich dann mit der Open Data Gruppe beschäftigt. Hat da festgestellt, eigentlich ist es doch ganz cool. Eigentlich will ich es doch machen. Ja, das Leben ist manchmal komisch und es ist immer gut, möglichst viele Erfahrungen zu haben, insbesondere auch, wenn es zum Beispiel zu Sprachen kommt. Wie mehr Sprachenkonzepte man sich anschaut, wie besser man als Programmierer insgesamt wird. Deswegen die Empfehlung nochmal, möglichst viele Sprachen anschauen und insbesondere auch sowas, was man halt anschaut und denkt, ja, okay, was sind denn diese Buttons und irgendwie States und naja, okay, es soll anders sein. Ich glaube, ich höre jetzt mal auf, weil sonst wird es so ein Rambo und ja, gut. Lass es mal sein. Was? Ja, mehr zu Web geht's nächsten Monat, das ist doch gut. Dann ist es jetzt mal Ende, oder? Also, wir würden irgendwie weiterreden über .panic. Ja, nachher, okay. Nicht auf Kamera diesmal. Ja. Dann, danke.